dadurch, dass ich meinen eigenen Strom produziere, muss ich erstmal weniger Strom einkaufen von meinem Energieversorger, wer auch immer das jetzt ist. Das schafft mir in jedem Fall erstmal eine Unabhängigkeit und in aller Regel auch lohnt sich die Investition auch finanziell. Also es bringt mir auch einen finanziellen Vorteil. Und quasi als Bonus sozusagen gestalte ich noch aktiv die Energiewende mit.
Energieschub, ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.
Hi und herzlich willkommen zurück zu Energieschub. In dieser Aufladenfolge geht es um grünen Strom und Prosuming. Falls ihr dieses Wort noch nie gehört habt, kein Problem. Am Ende dieser Folge wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Strom aus erneuerbaren Energien wird im Gegensatz zur fossilen Energie dezentral gewonnen. Also viele verteilte Solarmodule und Windräder statt wenige große Kohle- oder Atomkraftwerke. Die veränderte Gewinnung von Strom eröffnet uns VerbraucherInnen viele Möglichkeiten. Wir sind nämlich zum ersten Mal in der Lage, unseren eigenen Strom zu erzeugen. Wie genau das funktioniert, was das für uns und die Gesellschaft bedeutet, was es alles zu beachten gibt und welche Hürden es noch zu überwinden gilt, darüber spreche ich heute mit Sören Demand, Energieexperte hier bei uns in der Verbraucherzentrale. Hallo Sören, willkommen beim Energieschub-Podcast. Ja, schön, dass du heute dabei bist.
Hi Cassie.
Erstmal zu dir. Was hast du eigentlich vor der Verbraucherzentrale gemacht und wolltest du, also unabhängig vom Energiethema, gezielt in den Verbraucherschutz oder war das eher ein Zufall?
Ja, so ein bisschen war es tatsächlich Zufall, aber ich würde sagen, unterm Strich doch ein glücklicher Zufall. Ich habe Maschinenbau studiert. Über das Studium musste man sich irgendwann eben vertiefen und da war dann schon relativ klar, ich möchte mich in dem Bereich Energietechnik vertiefen und dann war auch klar so, ich möchte irgendwie Energiewende aktiv mitgestalten und gerne auch irgendwie auf der Seite, wo es nicht nur um die Abwicklung von Altem geht, sondern irgendwie ja auf der guten Seite quasi und gab es diese Stelle bei der Verbraucherzentrale, die mich angesprochen hat, weil das Schöne hier ist auch, wir arbeiten ja in einem sehr interdisziplinären Team. Das heißt, wir haben Ingenieure, Ingenieurinnen, so wie mich, also die von der technischen Seite kommen. Wir haben aber auch kaufmännisch veranlagte Personen und auch Juristen. Und all diese Themen kommen einfach zusammen das hat mich von Anfang an angesprochen und ich bin sehr froh, jetzt quasi Verbraucherschutz im Bereich der Energiewende zu machen, weil ich auch denke, das ist ein Thema, das ist jetzt relevant und wird auch lange noch relevant bleiben.
Also hat der Berufseinstieg direkt gut geklappt?
Ja, für dich? Auf jeden Fall. Für mich hat das sehr gut geklappt und ich bin damit auch sehr, sehr glücklich, hier zu sein.
Ja, schön. Bevor es dann mit unserem eigentlichen Thema losgeht, noch eine Sache zu dir. Und zwar sammle ich Nerdwissen von meinen Gästen, weil ich es immer irgendwie ganz spannend finde, von Interessen und Hobbys anderer zu hören. Deshalb, Sören, welchen nerdigen Fact hast du mitgebracht?
Ja, ich habe lange überlegt, auch ob ich jetzt einen Energiefact mitbringe. Aber ich glaube, es kommen jetzt im weiteren Verlauf des Gesprächs noch wahrscheinlich genug Energiefacts.
Ja.
Deswegen habe ich überlegt, was sind Sachen, die mich sonst noch interessieren. Ja, ich interessiere mich auch für Sprache, also Bedeutung von Wörtern zum Beispiel. Und möglicherweise mache ich mich jetzt unbeliebt. Mein Umfeld kann es teilweise auch nicht mehr hören, weil ich dann auch ein bisschen pedantisch drauf rumreite. Ich habe mitgebracht die Bedeutung des Wortes scheinbar. Viele oder auch vor allem den Unterschied zum Wort anscheinend, viele verwenden das nämlich synonym. Dabei bedeutet es eigentlich was ganz Unterschiedliches. Und scheinbar ist eigentlich immer der Begriff für etwas, was nur so scheint, aber in Wirklichkeit ganz anders ist. Und anscheinend, so benutzen wir es meistens, meint dann auch wirklich das, dass es tatsächlich so ist, wie es den Anschein erwägt. Also wenn ich jetzt an einem Haus mit, um die Überleitung zum Energiethema zu bringen, an einem Haus mit PV-Modulen auf dem Dach vorbeigehe und sage, oh, der Haushalt erzeugt anscheinend seinen Strom selbst, dann stimmt das, wenn die PV-Module auch wirklich an Wechselrichter angeschlossen sind. Und wenn die da nur Attrappen sind, quasi auf dem Dach, und ich sage, dann wäre eigentlich die richtige Aussage, der Haushalt erzeugt nur scheinbar seinen Strom selbst. Und das ist tatsächlich dann der Unterschied. Und ich merke schon so ein bisschen, ja, damit kann man auch einige verlieren. Deswegen gehen wir am besten schnell rein in die wirklich interessanten Energiefakten.
Ja, aber ich werde auf jeden Fall jetzt in Zukunft drauf achten. Das vergisst man ja dann irgendwie nicht so schnell. Ja, dann danke für den nerdigen Fact. Dann starten wir mal ins heutige Thema. Und vielleicht können wir uns erstmal einen Überblick verschaffen über Strom aus erneuerbaren Energien, also Grünstrom. Wo stehen wir aktuell in NRW und Deutschland bei der Produktion und Nutzung von Strom aus Erneuerbaren?
Also wir befinden uns gerade in einer Phase, wo ja der Ausbau in Deutschland von erneuerbaren Energien, also vornehmlich Wind und Photovoltaik, stark nach oben geht. Das wird natürlich auch politisch befeuert, in erster Linie durchs Erneuerbare Energiengesetz, sodass wir aktuell eigentlich einen Rekordzubau haben im Bereich Wind und Photovoltaik. Und was man sich immer wieder aber klar machen muss, ist, dass die Ziele der nächsten Jahre eigentlich noch weit darüber liegen. Also dieser Rekordzubau der letzten Jahre, der soll nochmal getoppt werden. Wir sind gerade eigentlich da in einer Wachstumskurve. Und da sieht es eigentlich ähnlich aus in Deutschland wie in NRW. Es ist tatsächlich so, dass manche Bundesländer gerade im Bereich Wind ein bisschen hinterherhängen. Also gerade die süddeutschen Bundesländer, da konzentriert man sich aktuell vor allem auf PV, aber nicht sozusagen auf den gesamten Ausbau der erneuerbaren Energien. Und ja, NRW ist da eigentlich ganz gut vorne mit dabei. Aber wie gesagt, wir sind da noch nicht auf der Endgeschwindigkeit des Ausbaus, der angestrebt ist, sondern der soll erst in den nächsten Jahren erreicht werden. Und deswegen geht es auch darum, Hürden abzubauen, weil tatsächlich solche Genehmigungsverfahren und jetzt kommt man so ein bisschen auch an die ersten Grenzen, wie schnell so ein Ausbau stattfinden kann.
Was würdest du sagen, sind dann die größten Herausforderungen auf dem Weg hin zu den nächsten Zielen und dann zu dem ganz großen Ziel der Klimaneutralität?
Also aktuell machen wir schon 60% des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien, Wind und Sonne vor allem, auch noch ein bisschen Wasserkraft, aber da ist man eigentlich so ein bisschen am Ende von dem, was in Deutschland möglich ist. Zwischenziel 2030 sollen schon 80% sein der erneuerbaren Stromerzeugung, muss man dazu sagen. Viele Sektoren, Mobilität und auch Wärme, da werden eben noch fossile Energieträger genutzt, die vorwiegend importiert werden müssen. Und deswegen wird auch der Strombedarf steigen, was es nicht unbedingt einfacher macht. Also das ist schon mal eine Herausforderung, der steigende Strombedarf. Und dann auch die Struktur der gesamten Infrastruktur weg von den zentralen Kraftwerken hin zur dezentralen Infrastruktur, immer kleinere Erzeugungsanlagen auch auf den unteren Netzebenen. Dazu kommen dann auch noch die klassischen, wir sind in Deutschland, bürokratischen Hürden, lange Genehmigungsverfahren und wie in vielen Branchen leider auch Fachkräftemangel an der Stelle. Es müssten eigentlich noch mehr sich in dem Bereich betätigen, damit die ambitionierten Ziele auch so erreicht werden können. Also da sind die Hürden tatsächlich leider, oder die Herausforderung, will man mal sagen, die man ja durchaus meistern kann, vielfältig, aber auf jeden Fall auch da.
Okay. Ja, danke für diesen Überblick oder aktuellen Stand. Aber jetzt ist ja die Frage, was bedeutet dieser Ausbau von Strom aus Erneuerbaren für uns als VerbraucherInnen? Also im Rahmen der Energiewende fällt ja auch häufiger der Begriff Prosumer. Wie unterscheidet sich Prosuming denn vom traditionellen Energieverbrauch?
Genau, der Begriff Prosuming, der ist auch eigentlich so der Kernbereich. Das Team, in dem ich hier bei der Verbraucherzentrale arbeite, wir nennen uns auch Prosumer-Team, weil wir uns mit der eigenen Stromerzeugung auch im eigenen Haushalt beschäftigen. Das ist ja das, wofür sich die Leute, die zu uns kommen, EndverbraucherInnen, vor allem interessieren. Das ist dann in dem Fall tatsächlich in erster Linie die Stromerzeugung durch Photovoltaik. Und so werden dann die reinen Konsumenten von Strom, wie es normalerweise Haushaltskunden bei Strom waren, auch zu Produzenten. Und daher kommt auch eben der Begriff, also eine Wortschöpfung aus produce and consume, also dann diese Produzenten und Konsumenten werden zu Prosumern zusammengefasst. Das heißt, dass so ein bisschen sich das Verständnis von Energienutzung im eigenen Haushalt so ein bisschen auf den Kopf stellt. Da hatte ich vorher nur meinen Energieversorger. Ganz früher konnte ich mir den auch gar nicht frei aussuchen, sondern da war das eben mein lokales Stadtwerk, was mir den Strom geliefert hat. Und jetzt gibt es tatsächlich vielfältige Möglichkeiten, wie man sozusagen auch einen Teil seines Stroms in den meisten Fällen selber produzieren kann und damit auch Teil wird und auch tatsächlich seinen Strom, den man eben nicht braucht, auch wieder dem Energiemarkt zur Verfügung stellt. Und so ein bisschen weiter gefasst kann man Prosuming auch darunter verstehen, dass es nicht nur um die reine Produktion von Kilowattstunden, also von Energie geht, sondern auch, dass die zeitliche Komponente vom Energieverbrauch mehr in den Mittelpunkt rückt. Also wir sprechen davon, dass man seine zeitlichen Flexibilitäten, die man möglicherweise im Haushalt hat, indem man sagt, ich habe ein Elektroauto und irgendwie bringt es vielleicht der Energiewirtschaft oder der Infrastruktur, dem Stromangebot und dem Netz was, wenn ich es eben nicht zu der Zeit lade, wo es so viele laden, dann habe ich sozusagen als Endkunde auch als Ware, die ich gleichzeitig anbieten kann, meine zeitliche Flexibilität meines Verbrauchs. Und das sind jetzt so die Hauptaspekte, mit denen wir uns jetzt beschäftigen und die in den nächsten Jahren auch noch deutlich zunehmen werden.
Ist das eigentlich, ist damit der smarte Verbraucher gemeint? Also wenn du jetzt sagst, der Verbraucher schaut dann, wann es vielleicht am günstigsten ist, das Auto zu laden, ist das damit gemeint oder?
Genau, also grundlegend dafür der Begriff Smart, der wird immer gerne mit digitalen Stromzählern verwendet, die sogenannten Smart Meter, intelligente Messsysteme, die bilden für vieles die Grundlage, um das überhaupt abrechnen zu können, weil das werden dann Stromzähler sein oder die gibt es schon, aber die sind eben noch nicht flächendeckend verfügbar. Die erfassen eben den Stromverbrauch und dann auch die Einspeisung viertelstundenweise und auf einmal spielt dann tatsächlich die zeitliche Komponente eine Rolle und mit den Daten kann ich dann auch sozusagen mein eigenes kleines Energiemanagement zu Hause realisieren. Dann geht es schon so ein bisschen in die Richtung Smart Home, aber die wichtigsten Sachen sind tatsächlich, also Smart Home hat man häufig immer so klassische Assistenten, irgendwie das Licht geht an, wenn ich klatsche oder so im Kopf, aber da reden wir eher so von den Anwendungen, die viel Energie brauchen, elektrisches Heizen mit Wärmepumpe oder auch Laden von Elektroautos zum Beispiel.
Ja, du hattest es ja gerade eben schon gesagt, die VerbraucherInnen kommen zu euch, um beraten zu werden, also wie können sie Prosumer werden, dann machen wir es mal ganz konkret. Welche Möglichkeiten gibt es denn, als Privatperson am Prosuming teilzuhaben?
Leider ist es aktuell noch ein bisschen eingeschränkt, aber die Möglichkeiten werden zunehmend besser, weil die klassischen VerbraucherInnen, die zu uns kommen mit Prosuming-Themen, sind die EinfamilienhausbesitzerInnen. Ist auch ganz logisch, weil die können entscheiden, wie nutzen sie ihr Dach? Die können auch entscheiden, wie heizen sie zum Beispiel, weil in erster Linie geht es ja um Photovoltaik, also Strom aus Sonnenenergie. Und da muss ich im Prinzip eine Fläche haben, die ich nutzen kann. Also sind es in erster Linie die EigenheimbesitzerInnen, die eine eigene PV-Anlage installieren. Und dann noch mit dem allem, was dazugehört, also Speicher vielleicht und dann auch Wärmepumpe, Wallbox und so weiter. Aber auch, und auch da haben wir uns in den letzten Jahren sehr stark für gemacht, wenn ich in einer Wohnung wohne und quasi kein eigenes Dach habe, besteht auch im Kleinen die Möglichkeit, zum Beispiel ein Steckersolargerät zu nutzen, also sogenannte Balkonkraftwerke, darunter sind sie auch bekannt. Und damit wird es auf einmal auch eine Möglichkeit, dass ich in einer Mietwohnung beispielsweise meinen eigenen Strom erzeugen kann, relativ einfach und kostengünstig. Also das wäre eigentlich so das, was die Wohnung betrifft, aber zukünftig oder kann man auch sich andere Konzepte überlegen, wo ich sozusagen auch aktiver Stromproduzent werde, wenn ich mich zum Beispiel in einer Bürgerenergiegenossenschaft, die dann solche Projekte großflächig realisieren, beteilige. Und was jetzt ganz frisch auch politisch angegangen wird, ist das Thema Energy Sharing, wo ich dann auch tatsächlich, also aktuell ist es so, wenn ich mich zum Beispiel in einer Bürgerenergiegenossenschaft beteilige, dann mache ich das mit meinem Know-how, mit meinen Finanzmitteln möglicherweise und werde dann sozusagen an den Erträgen beteiligt. Aber ich kann jetzt nicht direkt aus einer Windanlage, an der ich beteiligt bin, über die Genossenschaft den Strom beziehen. Und sowas soll zukünftig im abgesteckten Netzgebiet möglich sein, auch unter Freunden oder Bekannten, Familien, also dass dann von erneuerbaren Energienanlagen auch der Strom direkt sozusagen weiter an anderer Stelle genutzt werden kann, bilanziell. Und das ist das Thema Energy Sharing, sodass ich sogar im Zweifel daran teilnehmen kann, wenn ich gar kein eigenes Dach oder keinen gut ausgerichteten Balkon zur Verfügung habe.
Also zum Beispiel, es gibt ein Mehrfamilienhaus und auf dem Dach ist eine PV-Anlage und alle Parteien teilen sich quasi oder beziehen Strom aus dieser PV-Anlage, oder ist das wieder ein anderer Fall?
Ja, also das ist im Prinzip das gleiche Prinzip des Energy Sharings, wobei wir da ja gar nicht ins öffentliche Netz gehen müssen. Also das geht schon heute, scheitert dann aber tatsächlich manchmal an der konkreten Abrechnung der Messkonzepte. Also das ist die sogenannte gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, gibt es auch erst seit Mai im Gesetz. Allerdings braucht man dafür auch immer Dienstleister, weil man das eben technisch umsetzen muss mit einem Messkonzept. Und da sind wir gerade noch so ein bisschen in der Phase, wo es Pioniere braucht, die da vorangehen und zeigen, dass es geht. Und dann gehe ich stark davon aus, dass das in wenigen Jahren auch deutlich weiter verbreitet ist. Aber da geht die Reise auf jeden Fall hin und das ist auch genau gut so, weil so werden einfach noch mehr Leute mit eingebunden.
Ja, okay, dann gehen wir jetzt vorerst weg von dieser politischen, von der übergeordneten Ebene hin nochmal zur Einzelperson. Also aus Prosumer-Sicht, welche Vorteile bringt Prosuming denn jetzt ganz konkret mit sich?
Dadurch, dass ich meinen eigenen Strom produziere, muss ich erstmal weniger Strom einkaufen von meinem Energieversorger, wer auch immer das jetzt ist. Das schafft mir in jedem Fall erstmal eine Unabhängigkeit. Und in aller Regel auch lohnt sich die Investition auch finanziell, also es bringt mir auch einen finanziellen Vorteil. Und quasi als Bonus sozusagen gestalte ich noch aktiv die Energiewende mit. Also das sind eigentlich so die klaren Vorteile, wenn ich sozusagen mich dazu entscheide, nicht nur Strom zu konsumieren, sondern auch selber zu produzieren.
Ich habe irgendwie bei der Unabhängigkeit, habe ich direkt dieses Bild vor Augen vom Selbstversorger, von der Selbstversorgerin, die irgendwie im eigenen Garten oder im gemeinschaftlichen Garten oder so Gemüse anbaut und sich dann selbst versorgt. Kannst du das, teilst du das? Oder?
Das kann man in Relation setzen, wobei da auch dieser Extremfall, die wenigsten leben irgendwie auf einer Berghütte und sind darauf angewiesen, 100% sich selbst zu versorgen. Genauso ist es beim Strom auch. Also die allermeisten, produzieren einen Teil selber und sind dadurch einfach unabhängiger auch von Preisschwankungen zum Beispiel, weil der Strom, den die PV-Anlage produziert, klar, ich muss die Anlage realisieren, es ist auch eine größere Investition, aber langfristig gesehen habe ich da zumindest die Sicherheit, einen Teil des Stroms habe ich immer selber. Also so kann man das vielleicht vergleichen. Klar gehen auch die Extremfälle, aber dann ist es schon nicht mehr unter dem Bereich, wo man sagen würde, dann lohnt sich es auch finanziell, wenn man sich komplett abschottet. Ist ja klassischerweise in einem Wohngebiet jetzt auch nicht notwendig, dass man, da hat man das öffentliche Netz vor der Haustüre. Also.
Ja, das stimmt. Also ein Teil des Gemüses im Supermarkt und den Rest dann aus dem Garten.
So ungefähr, das ist der klassische Prosumer-Ansatz, ja.
Okay. Welche finanziellen Anreize gibt es denn? Und wenn ich mir die PV-Anlage oder das Stecker-Solargerät dann gekauft habe, wie lange dauert es, bis es sich dann lohnt?
Also wenn man das Ganze, und das kann man relativ gut machen, knallhart aus der finanziellen Perspektive kalkuliert, dann kann man ungefähr abschätzen, wie viel so eine PV-Anlage übers Jahr produziert, in Abhängigkeit davon, wie die ausgerichtet ist. Sagen wir mal, so eine klassische Anlage auf einem Einfamilienhaus produziert so 7000 Kilowattstunden im Jahr. 7000 Kilowattstunden, dann wenn die Sonne scheint natürlich, die werde ich dann nicht zwingend auch verbrauchen. Und dann gibt es eben einen Anteil, mit dem ich sozusagen meinen Stromverbrauch, sagen wir mal, der ist in dem gleichen Haushalt, ist der vielleicht bei 4000 Kilowattstunden. Und da dann kann ich von diesen 4000 Kilowattstunden Verbrauch in dem Haushalt mit den Kilowattstunden, die die Anlage produziert, vielleicht so ungefähr die Hälfte oder vielleicht sogar zwei Drittel, drei Viertel decken, je nachdem, was ich für einen Speicher auch vielleicht dazu realisiere. So, den Rest muss ich aus dem Netz kaufen. Und die restlichen Kilowattstunden, die ich selber nicht verbrauchen kann, die werden ins öffentliche Netz eingespeist. Und dann habe ich auf der einen Seite einmal die Stromkostenersparnis, weil ich nichts zukaufen muss, und auf der anderen Seite mit dem Überschussstrom eben auch eine zugesicherte Einspeisevergütung. Also da habe ich dann einen Stromzähler, der beide Richtungen misst. Der misst auch, wie viel habe ich ins öffentliche Stromnetz eingespeist. Und da ist gesetzlich festgelegt, dass ich für die nächsten 20 Jahre, inklusive dem Jahr, wo ich so eine Anlage in Betrieb nehme, einen festen Betrag pro Kilowattstunde an Vergütung erhalte. Und deswegen lässt sich das Ganze auch, weil das so langfristig eben garantiert ist, gut kalkulieren, was ich sozusagen mit den, wie ich die Erträge nutzen kann und was ich sozusagen vergütet kriege. Also diese zwei Säulen habe ich aus finanzieller Sicht, Einspeisevergütung und reduzierte Stromkosten, so dass ich dann die Anschaffungskosten der Anlage, die sind bei einem Einfamilienhaus vielleicht so im Bereich ja 10.000 bis 20.000 Euro im mittleren Bereich, können auch deutlich teurer sein zum Beispiel. Das ist ja schon eine ganze Stange Geld. Aber die meisten Anlagen mit einem normalen Stromverbrauch amortisieren sich so um die 15 Jahre. Also nach 15 Jahren habe ich diese Investition wieder drin und ich kann die Anlage tendenziell 20 Jahre, 25 Jahre, es gibt auch Anlagen, die laufen 30 Jahre schon, nutzen, wo ich dann wirklich dann mit einem Plus auch rausgehe. Also früher war das auch tatsächlich ja eine attraktive Rendite-Option, wenn ich mein Geld einfach nur irgendwo anlegen will. Da war es auch noch ein bisschen anders, da wurde nämlich alles voll eingespeist und ich hatte noch eine deutlich höhere Vergütung, aber im Prinzip trägt sich das jetzt auch schon so im Großteil darüber, dass ich einfach meine Energiekosten deutlich reduzieren kann und das zwar und das eben langfristig.
Wie ist das dann beim Stecker-Solargerät? Das ist ja wahrscheinlich deutlich günstiger. Hat man das Geld dann schneller raus oder?
Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich im Prinzip auch gar kein Installationsunternehmen beauftragen muss, dass ich generell eine kleinere Investition habe. Also das schafft mir jetzt nicht so wahnsinnig viel Unabhängigkeit. Wenn wir jetzt bei dem Selbstversorger mit dem Gemüsegarten bleiben, dann habe ich vielleicht so einen Tomatenstrauch im Kübel auf dem Balkon stehen. Da kann ich dann ein bisschen was von holen. Aber die Investition ist halt deutlich kleiner und da bin ich schon so wahrscheinlich nach 5 bis 8 Jahren spätestens, dass sich das Ganze dann amortisiert hat. Also das ist natürlich alles eine kleinere Investition, aber auch da noch viel sicherer im Prinzip, dass es sich auf jeden Fall finanziell lohnt. Und gerade auch, weil die Geräte jetzt in den letzten Monaten, muss man tatsächlich sagen, nochmal erheblich günstiger geworden sind. Und auch die Inbetriebnahme und die gesetzlichen Rahmenbedingungen die Nutzung deutlich vereinfacht haben.
Okay, dann bleiben wir mal auf dieser individuellen Ebene. Was hindert denn Menschen daran, also ganz konkret Prosumer zu werden?
Also ich hatte ja schon angesprochen, die klassischen Prosumer sind EinfamilienhausbesitzerInnen. Also schön, wenn man ein Einfamilienhaus besitzt mit einer passenden Dachfläche. Aber es gibt natürlich auch viele, die wohnen zur Miete und haben dann eben da keine Entscheidungsmacht und möglicherweise dann auch gar keine Möglichkeit. Ich hatte ja gesagt, Stecker-Solar ist auch eine Option. Aber auch das klappt nicht in jeder Mietwohnung zwingend. Und auch auf Vermieterseite, also dass jetzt Mehrfamiliengebäude zum Beispiel ausgestattet werden mit Anlagen, das ist aktuell noch wahnsinnig kompliziert und hat auch keine großen finanziellen Reize von Vermieterseite, sodass auch von dieser Seite wenig passiert. Und so gibt es dann einfach viele Gebäude, wo Mieterinnen und Mieter wohnen, wo kein eigener PV-Strom genutzt wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich möglicherweise gar nicht gerade das Geld zur Verfügung habe. Also gerade eine große PV-Anlage ist halt eine Riesenanschaffung. Und wenn ich Einfamilienhausbesitzer bin, ich habe gerade gesagt, schön, wenn man das ist, aber da kommen natürlich auch Verpflichtungen mit oder gehen damit einher. Und da muss ich mir vielleicht gucken, wofür gebe ich mein Geld aus? Ne? Wenn meine Heizung uralt ist und ich muss die vielleicht austauschen, dann brauche ich vielleicht das Geld eher dafür. Also man muss jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, muss nicht jeder seinen eigenen Strom produzieren. Es war gerade auch, es gab so eine Hype auf Photovoltaik während der Energiepreiskrise, wo viele dann auch teilweise ja zu horrenden Summen Anlagen gekauft haben, was sich eigentlich langfristig gar nicht lohnen kann. Aber die Leute haben gedacht, ich muss jetzt aktiv werden, ich muss jetzt meinen eigenen Strom, ich muss mich unabhängig machen. Da sollte man sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Also es ist schön, wenn man Prosumerin werden kann, aber es ist auf jeden Fall auch nicht so, dass das Ziel ist, dass jeder sozusagen Selbstversorger wird oder auch nur Teilversorger. da haben wir zum Glück auch andere Möglichkeiten.
Also ich bin selbst auch Mieterin und ich würde mich natürlich freuen, wenn mein Vermieter irgendwie sich entscheiden würde, eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen. Was ist denn da der fehlende Anreiz oder denkst du, dass das ändert sich noch in den nächsten Jahren?
Also ich versuche es jetzt mal auf drei Sätze runterzubringen. Also kurz gesagt, die Bürokratie ist da noch relativ groß. Also selbst wenn ich das irgendwie als klassische Win-Win-Situation ausführen kann, also dass meine Mieterinnen und Mieter günstigen Strom haben von der Anlage und ich als Vermieter da auch kostendeckend rausgehe, dann ist das schon der Optimalfall. Aber dadurch, dass so viele Dinge eben gut funktionieren muss, dass ich in der Regel auch einen Dienstleister brauche, der ja auch noch was daran verdienen will, weil man wird im Bereich Mieterstrom als Vermieter, als Vermieterin zum Energieversorger mit allen Rechten und Pflichten. Und wenn man da mal ins Energiewirtschaftsgesetz reinguckt, da hängt eine ganze Menge dran. Das kann man nicht einfach so wie eine Nebenkostenabrechnung auch nicht, aber man kann das nicht einfach so mit einem Stift und einem Blatt Papier quasi dann da alles ausrechnen. Also es gibt jetzt zwar, wie gesagt, die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, eine rechtliche Möglichkeit, wie es ein bisschen einfacher gehen kann, aber auch da gibt es halt noch nicht die Pionierprojekte, wo Leute sehen, das funktioniert. Das funktioniert für alle Beteiligten. Und ich glaube, da müssen wir noch so ein bisschen Erfahrungswerte sammeln, also quasi die Branche oder auch in Deutschland ist es halt wirklich sehr speziell, weil wir auch sehr viele Verteilnetzbetreiber haben. Wir haben über 800 Verteilnetzbetreiber, die sind auch immer entscheidend dafür bei Inbetriebnahmen und Messkonzepten und so weiter. Also ich könnte da wahrscheinlich eine halbe Stunde drüber reden, wo da die Hürden sind. Und viele sind da einfach, wenn die ersten zwei Hürden identifiziert haben, sind die da schon von vornherein raus. Deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass da mal wirklich Beispielprojekte realisiert werden, wo es einfach geht und wo es dann auch wirklich die angestrebte Win-Win-Situation für alle wird.
Okay, also muss ich noch ein bisschen warten auf meine PV-Anlage.
Ja, höchstwahrscheinlich schon. Außer du kannst deinen Vermieter, deine Vermieterin dafür begeistern, das Thema anzugehen, weil es geht, aber man muss, glaube ich, ein bisschen Geduld mitbringen. Genau.
Okay, ich versuch's mal. Ja. Okay, wir sind ja jetzt erstmal von der Einzelperson ausgegangen, aber zum Glück können sich Einzelpersonen ja auch zusammenschließen und gemeinsam ein Ziel verfolgen. Welche Rolle nehmen denn Bürgerenergiegenossenschaften und andere gemeinschaftliche Projekte in der Energiewende ein?
Ich hatte es ja eben schon mal ein bisschen angerissen. Also unabhängig vom eigenen Gebäude, in dem man wohnt, kann man natürlich sich auch immer so aktiv an der Energiewende beteiligen. Und da gibt es auch gerade regional viele Initiativen wie Bürgerenergiegenossenschaften, die dann solche Projekte im Bereich erneuerbaren Energien realisieren und wo man sich auch aktiv beteiligen kann. Also wie gesagt, entweder mit Know-how oder auch finanziell. Und vielleicht zukünftig dann wird das noch stärker Thema werden, wenn dann auch wirklich das Thema Energy Sharing wirklich möglich ist. Also dass ich dann wirklich auch quasi aus der Nachbarschaft meinen eigenen grünen Strom, an dem ich beteiligt bin, beziehen kann. Und das gibt's schon. Da gibt's schon seit Jahren eigentlich Menschen, die aktiv sind in solchen Genossenschaften, einfach um das Thema voranzubringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt einfach auch mit den Möglichkeiten, die da wachsen werden in den nächsten Jahren, einfach auch noch stark zunehmen wird.
Könntest du dir auch selber vorstellen, dich an einer Bürgerenergiegenossenschaft zu beteiligen?
Ja. Also bei mir in der Region gibt es leider keine. Also ich bin da eher ländlich, aber in vielen Kommunen gibt es das, wo Leute zusammenkommen. Hier ein Kollege aus unserem Prosumer-Team ist da auch sehr genossenschaftsaffin, war früher auch jahrelang aktiv in der Genossenschaft. Die Kinder haben da so ein bisschen den Strich jetzt durch die Rechnung gemacht, glaube ich, dass man sich nicht überall ehrenamtlich auch noch beteiligen kann. Grundsätzlich halte ich das für eine super Sache. Bei mir in der Region gibt es das jetzt leider so noch nicht. Vielleicht gibt es das. Und ich habe jetzt selber noch nicht die Energie gefunden, selber eine zu gründen. Aber wäre vielleicht eine Idee.
Ja, genau. Vielleicht kommt das ja noch. Okay, dann würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen rauszoomen und über das Energiesystem als Ganzes sprechen, dass sich ja durch die Energiewende sehr verändern wird oder schon dabei ist, sich zu verändern. Wie würdest du sagen, wirkt sich denn der zunehmende Anteil erneuerbarer Energien auf die Versorgungssicherheit aus?
Ja, also das Thema Versorgungssicherheit ist ja sowieso eins, was in den letzten Jahren auf einmal Thema wurde in Deutschland. Also wir kennen das eigentlich kaum, dass wir in Deutschland längere Stromausfälle haben. Und als es dann auf einmal hieß, ja, wir müssen irgendwie die Energieversorgung in Deutschland auf komplett andere Beine stellen, jetzt auch nicht nur Energiewende bedingt, dann ging es auf einmal darum, ja, haben wir überhaupt genug Energie? Und der Ausbau der erneuerbaren Energie ist auf jeden Fall etwas, was nicht dazu führt, was irgendwie die Versorgungssicherheit verschlechtert. Denn alles, was wir hier in Deutschland ja, selber erzeugen können, das macht uns unabhängiger von Energieimporten, die ja vorwiegend ja, fossile Energieträger sind. Und dadurch führt sozusagen sogar ja, der erneuerbaren Ausbau stark dazu, dass wir unabhängiger werden. Wobei man natürlich auch sagen muss, so infrastrukturmäßig ist es auf jeden Fall eine Herausforderung. Aber das passiert ja auch nicht von heute auf morgen. Und klar müssen wir unsere Infrastruktur anpassen, damit es da auch nicht lokal zu Netzengpässen und so weiter kommt. Aber das würde ich jetzt eigentlich nicht unter dem Thema Versorgungssicherheit verbuchen, weil dann geht es höchstens mal darum, dass wir hier lokal vielleicht feststellen, unser Netz reicht nicht ganz aus. Aber da gibt es auf jeden Fall ausreichend Möglichkeiten, die jetzt schon bedacht sind für den Fall, dass man da gegensteuern kann, auch dass man quasi als EndverbraucherInnen davon gar nichts mitkriegt. Und ich glaube, die durchschnittlichen Stromausfälle in Deutschland liegen bei 12 Minuten oder so pro Jahr im Schnitt. Da gibt es andere Länder, wo es deutlich komplizierter ist. Und ich gehe stark davon aus, dass es auf dem Niveau bleibt oder vielleicht sogar noch weniger wird.
Ja, im Unterschied zu fossilen Kraftwerken, die liefern ja planbar Energie. Und im Unterschied dazu erzeugen erneuerbare Energien ja täglich und saisonal unterschiedlich viel Energie. Also zum Beispiel im Winter scheint die Sonne seltener. Wie muss sich das Stromsystem denn verändern, damit es mit diesen Schwankungen umgehen oder diese Schwankungen ausgleichen kann?
Also auf ganz vielen Ebenen natürlich. Und wie ich gerade schon sagte, zum Glück passiert das Ganze nicht von heute auf morgen. Wir haben jetzt zwar eine hohe Dynamik im Ausbau von erneuerbaren Energien und da ist es tatsächlich so, dass wir immer mehr auf den unteren Netzebenen haben. Also wir haben auf Netzebene drei Spannungsbereiche in Deutschland und früher gab es eigentlich die ja, einzelne große Kraftwerke, die auf der Hochspannungsebene sozusagen eingespeist oder auf der Mittelspannungsebene produziert haben. Und dann wurde alles runtertransportiert auf die sogenannte Verteilnetzebene, wo wir auch als Endkunden dranhängen. Und extrem viele Anlagen, auch die privaten natürlich, werden jetzt, also auch Erzeugungsanlagen, werden jetzt auf der Verteilnetzebene eingebunden. Und da war es eben eigentlich bisher gar nicht so notwendig, ja, dass wir da genau wissen, was geht im Verteilnetz ab, um da möglicherweise Engpässen vorzubeugen. Deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Verteilnetze digitalisiert werden. Das hatte ich eben schon mal so ein bisschen angerissen mit den digitalen Zählern, damit wir überhaupt wissen, ja, wo ist der Strom, wann ist der Strom da, wann haben wir die Erzeugung. Und dann geht es auch darum, Anreize zu schaffen, dass wir Lasten verschieben. Also einmal die Industrie, die machen das aber schon länger, also gerade die energieintensive Großindustrie, dass Lasten tatsächlich dahin verschoben werden, wo wir viel Strom zur Verfügung haben. Und jetzt auf Verbraucherebene kommt das jetzt so langsam mit der Einführung von dynamischen Stromtarifen, wo ich zum Beispiel keinen festen Strompreis pro Kilowattstunde mehr habe, sondern sich der Strompreis pro Kilowattstunde auch nach der Zeit richtet, wo ich den Strom verbrauche. Und zwar nicht so wie bei Nachtspeicherheizung, so nach dem Motto nachts günstig, tagsüber teuer, sondern wirklich stündlich oder theoretisch sogar viertelstündlich. Und das bildet dann tatsächlich das Stromangebot in Deutschland tendenziell eher ab. Und genau, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch quasi auf allen Ebenen Anreize schaffen, diese Lasten so zu verschieben. Aber auch zum Beispiel das Thema Speichern wird immer relevanter. Wir sehen es im privaten PV-Bereich zum Beispiel. Während wir da sogar, die ersten PV-Anlagen waren Volleinspeiseanlagen. Dann ging es so ein bisschen darüber, okay, dann sollte auch ein Teil, also da wird alles eingespeist und dann ging es in die Richtung, so, wir machen jetzt aber hier, wollen den Strom auch vor Ort verbrauchen, also Eigenverbrauchsanlagen. Da waren Speicher noch wahnsinnig teuer. Und dann kam es irgendwann so, Speicher wurden günstiger und auf einmal auch interessant im Privatbereich. Da haben die ersten schon Speicher installiert bei sich zu Hause, aber mehr so, weil die gerne ihren Strom verbrauchen wollten. War natürlich netzentlastend, aber man hatte finanziell nichts davon. Man hat einen teuren Speicher gekauft, aber die Einspeisevergütung war zum Beispiel ja immer gleich. Also da hatte ich gar nichts davon. Und mein Strompreis, den ich damit einspare, auch. Und jetzt sind Speicher inzwischen so günstig, dass 80-90% der neuen PV-Anlagen im Privatbereich damit gebaut werden. Und so ein Speicher hat dann theoretisch auch die Möglichkeit, dass ich den zum Beispiel, wenn viel Strom im Netz ist, den auch mit günstigem Netzstrom beladen kann. Also das ist ein Szenario, das ist jetzt nichts, wird nicht der Hauptnutzen von so einem Speicher bleiben, aber da sehen wir schon so ein bisschen, das geht auch heute schon und das wird in Zukunft interessanter werden, wenn wir ja mehr Variabilität drin haben. Aber das dafür muss man auch wirklich diese Flexibilitäten als Verbraucher im Haushalt haben. Also nur weil ich jetzt quasi das Licht einschalte, dafür muss ich mir jetzt keinen, also zu Zeiten, wo ich möglicherweise viel Windstrom habe, dafür brauche ich jetzt keinen dynamischen Stromtarif. Aber
also meinst du jetzt eher, wenn man ein Auto laden möchte, also größere?
Genau, also die Wärmepumpe, die sich darauf anpassen kann oder eine Elektroauto-Ladestation, das sind die klassischen Fälle. Deswegen ist das jetzt hier auch so ein bisschen Zukunftsszenario, was ich da male. Für einzelne Haushalte ist es jetzt auch schon interessant, für die allermeisten wahrscheinlich noch nicht. Aber man kann sich damit schon mal so ein bisschen befassen, dass wir im Prinzip den gesamten Energiemarkt und auch die Infrastruktur darauf vorbereiten, dass wir diese volatile Erzeugung gut nutzen und dann auch unterm Strich auch günstig nutzen können. Also das ist das Ziel. Und ich glaube, da haben wir noch einen längeren Weg vor uns, auch regulatorisch. Aber ja, das ist ein stetiger Prozess, der, denke ich, da in eine richtige Richtung geht.
Ja, das Energiesystem besteht aber ja nicht nur aus dem Stromsektor. Also du hast ja gerade schon ein bisschen, wir haben öfters über E-Auto-Laden und so gesprochen. Also Energie brauchen wir auch im Wärme- und Verkehrsbereich. Aber in diesen beiden Bereichen ist der Ausbau von Erneuerbaren ja noch nicht so weit fortgeschritten. Wie können wir das ändern?
Beziehungsweise, ja, es geht ja eigentlich oder in vielen Bereichen ist tatsächlich das Ziel, eben die Wärme mit Strom zu erzeugen. Und zwar nicht irgendwie wie früher so mit dem Durchlauferhitzer, sondern eben mit einer Wärmepumpe, wo ich zusätzlich zu dem Strom auch noch als Energiequelle Umweltwärme reinziehen kann. Und das haben wir in vielen Privathaushalten ja schon, dass da bei vielen, denke ich, die nächste Heizung eine Wärmepumpe sein wird, um da im Prinzip mit Strom, der ja dann auch zunehmend eben erneuerbar produziert wird, ja Wärme zu erzeugen in Verbindung mit der Umweltwärme. Sodass man quasi auch im Privaten da so eine Art Sektorenkopplung anstrebt. Was wir auch angerissen hatten, war das Thema elektrisch fahren, also Mobilität elektrifizieren. Die meisten ja betanken ihren Verbrenner noch an der Tankstelle. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Und da hakt es auch mit Sicherheit auch an vielen Stellen. Aber wenn man sich mal so das Zielszenario ausmalt, natürlich kann man da nicht, ist man jetzt nicht von heute auf morgen, schmeißt man den Verbrenner raus, baut die PV-Anlage und schmeißt die alte Heizung raus und baut eine Wärmepumpe ein, außer man hat jetzt vielleicht im Lotto gewonnen und sagt, das geht man jetzt sofort an. Aber das, wenn man nämlich quasi das anstrebt, dass man zu Hause einen Teil des Stroms selber macht, die Wärme auf Strom umstellt und auch die Mobilität, dann komme ich unterm Strich, bin ich da einfach viel resilienter auch gegen Preisschwankungen, gegen Energiemärkten, gegen ja politischen Verwerfungen, die da auch dazu führen, dass dann zum Beispiel Energieimporte teuer werden und so weiter. Und mit jedem Schritt, den man in diese Richtung geht, und das kann eben auch schon sein, dass man seinen Stromverbrauch reduziert, anpasst oder dass man seinen Wärmebedarf vom Gebäude reduziert. Ich glaube, da kann auch jeder Einzelne ganz konkret von profitieren. Und wenn das sozusagen ja die gesamte Gesellschaft diese Richtung einschlägt, dass wir dann auch ja dann unsere Ziele, die wir als Gesellschaft, sprich Klimaneutralität irgendwann erreichen wollen, dass das auch möglich ist.
Also wir haben quasi die drei Sektoren Strom, Wärme und Mobilität, und Sektorenkopplung heißt dann, dass alle drei Sektoren von Strom aus erneuerbarer Energie angetrieben werden.
Genau, also sie laufen nicht mehr unabhängig voneinander, sondern sollten zunehmend zusammengedacht werden, weil es da eben auch, gerade wenn man viel, also im Sommer jetzt zum Beispiel, wenn ich eine PV-Anlage habe ich einfach Strom, und da gilt es, den auch zu nutzen, Und je mehr Anwendungen ich habe, die da strombasiert sind, desto eher lohnt sich das Ganze. Und da ist man jetzt schon deutlich günstiger unterwegs, als würde man zum Beispiel einfach nur zur Tankstelle fahren und seinen Verbrenner volltanken.
Ja, die Energiewende soll unser Energiesystem ja klimaneutral, nachhaltig und ja damit auch umweltfreundlich gestalten. Aber wie umweltfreundlich ist die Produktion von Solarmodulen eigentlich? Also wenn man jetzt so an die Emissionen, Rohstoffe, Wiederverwertung und so denkt.
Ja, das ist so ein klassisches Thema, was immer mal aufgemacht wird. Wir brauchen keine erneuerbaren Energien, weil Solarmodule wachsen jetzt auch nicht auf Bäumen klimaneutral. Also energetisch ist es relativ leicht beantwortet. Also die Energie, die in so ein Solarmodul in die Produktion fließt, die hat das Modul nach allerspätestens unter schlechtesten Bedingungen nach 1 bis 2 Jahren wieder reingespielt. Und Solarmodule halten 25, 30, 35 Jahre. Also das ist aus dem Aspekt auf jeden Fall ein sinnvoller Ansatz. Und klar, ich brauche Rohstoffe, um das Ganze zu machen. Aber ja, da gibt es auch sozusagen, es sind jetzt nicht die Rohstoffe, die uns so wahnsinnig abhängig machen, weil es die teilweise sogar in Deutschland gibt. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Also alles, was wir hier konsumieren, wird zum Großteil und eben leider auch aus fossilen, nicht regenerativen Rohstoffen produziert. Und da ist es sicherlich die sinnvollste Verwendungsmöglichkeit, zumal Solarmodule absolut recycelbar sind. Also die Rohstoffe sind auch nicht verloren, sodass man auch da quasi einen Kreislauf anstrebt und dann unterm Strich das Ganze ein guter Weg ist, um ressourceneffizient und kostengünstig grünen Strom zu erzeugen.
Okay, dann zum Abschluss des Gesprächs wagen wir in der Rubrik Zukunftsmusik immer einen Ausblick. Deshalb für dich, Sören, stell dir vor, wir beziehen unseren Strom zu 100% aus erneuerbaren Energien und können alle daran teilhaben. Ausgehend von dieser Vorstellung, welche politischen Rahmenbedingungen müssen noch geschaffen werden, um das auch zu erreichen?
Ja, ohne jetzt einzelne Aspekte aufzuzählen. Ich hatte es, glaube ich, jetzt heute schon mehrfach angerissen. Es müssen einfach wirklich die Potenziale, die da sind, gehoben werden. Weil wir brauchen tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel, wenn man es global betrachtet oder auch in Deutschland, gar nicht so viel Fläche Ressourcen, um uns sozusagen dem Ziel 100% Erneuerbare anzunähern. Es müssen einfach die vorhandenen Flächen vor allem genutzt werden. Und dazu gehören in erster Linie natürlich auch Gebäude und die Personen, die in diesen Gebäuden leben. Und da sehe ich aktuell einfach auch, um damit mal anzufangen, das Problem, dass zum Beispiel, das hatten wir auch jetzt häufiger, in Mehrfamiliengebäude aus verschiedenen Gründen es eben noch nicht funktioniert. Und ich glaube, da muss das Ziel sein, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen, wo es sich technisch lohnt, erneuerbaren Strom zu erzeugen, dass es auch quasi von den Rahmenbedingungen auch gemacht wird.
Ja, super. Vielen Dank, Sören, dass du heute mit dabei warst.
Ja, gerne. Hat Spaß gemacht.
Mir auch, danke. In dieser Aufladenfolge wollte ich wissen, warum wir unseren eigenen Strom produzieren sollten. Aus meinem Gespräch mit Sören habe ich mitgenommen, dass Prosuming sehr viele Vorteile für uns hat. Wir werden vom reinen Verbraucher zusätzlich zum Produzenten und damit steigt unsere Unabhängigkeit. Stichwort Selbstversorger. Wir nehmen aktiv an der Energiewende teil und können diese dadurch ein Stück weit gestalten. Und dann ist da natürlich noch der finanzielle Vorteil. Aber mir ist auch bewusst geworden, dass nicht jeder und jede Prosumer werden kann oder muss. Wichtig ist, dass wir uns als Gesellschaft gemeinsam Richtung Versorgung durch 100% grünen Strom bewegen. Dabei ist Prosuming ein wichtiger Hebel. Es müssen aber größere Anreize geschaffen und bürokratische Hürden abgebaut werden, damit in Zukunft nicht nur Eigenheimbesitzer am Prosuming teilhaben können. Gleichzeitig muss sich unser Energiesystem so verändern, dass Strom, Wärme und Mobilität zusammengedacht werden und das Stromnetz muss flexibler werden, um nur ein paar Dinge zu nennen. Laut Sören sind wir aber bereits auf einem guten Weg, jetzt dürfen wir das Ziel nur nicht aus den Augen verlieren. In der nächsten Loslegen-Folge zu diesem Thema
stelle ich euch ein Bürgerforschungsprojekt der Verbraucherzentrale vor. Das beschäftigt sich mit den Erfahrungen von Steckersolarnutzerinnen, um daraus etwas über den Ausbau von Balkonkraftwerken zu lernen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und macht's gut.